Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen und ein frohes neues Jahr. Das wünscht Ihnen die ganze Redaktion des HR1 Talk. Auf das im kommenden Jahr der ein oder andere Traum in Ihrem Leben wahr werden möge. Und damit sind wir auch schon nahtlos bei unserem heutigen Gast. Denn diese Frau hat ihren großen Lebenstraum wahrgemacht. Nach dem alten Motto, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Sie ist Biologin, sie ist Journalistin, sie ist Buchautorin. Herzlich willkommen, Ina Knobloch.
Herzlich willkommen.
Kommen Sie gerade aus dem Urwald oder aus Sachsenhausen zu uns?
Naja, also ganz konkret komme ich jetzt aus Sachsenhausen, aber aus meinem Sachsenhäuser Urwald, möchte ich sagen.
Okay, denn sie lebt in Frankfurt und in Costa Rica und dort in einem Baumhaus. Das ist das Außergewöhnliche. Welchen Luxus haben Sie in Ihrem Baumhaus, den Sie in Frankfurt nicht haben?
Natürlich die Bäume, die Baumkronen, die Affen, die mich besuchen kommen, der Blick auf den Pazifik von der Baumhausterrasse und den herrlichen Sonnenuntergang jeden Abend.
Was sehen Sie von Sachsenhausen aus, wenn Sie aus dem Fenster gucken?
Ich sehe meine Passionsblume, die mir langsam das Fenster zurankt und meine Rosen, die mich umranken und ansonsten ein bisschen Garten und Straße natürlich.
Einen Aufzug haben Sie in Costa Rica wahrscheinlich nicht, in Frankfurt?
Nein.
Auch nicht?
Kein Aufzug.
Wie oft sind Sie in Costa Rica unterwegs?
Also ich bin so meistens ein bis zweimal im Jahr für eine längere Zeit dort. Das habe ich mir, diesen Luxus habe ich mir aber jetzt erst in letzter Zeit gegönnt, seitdem die Kinder aus der Schule sind.
Ina Knobloch erzählt heute, wie sie sich ihren Lebenstraum von einem Baumhaus in Costa Rica erfüllt hat. Darüber hat sie gerade ein Buch geschrieben und sie sagt, sie weiß, wo der größte Piratenschatz der Welt versteckt ist. Das meint sie ernst. Vielleicht verrät sie es uns ja heute.
HR1, genau meins.
Was wäre das Leben ohne schöne, naive Träume? Langweilig wäre es. Das Träumen ist das eine. Die meisten lösen sich ja dann irgendwann in der Realität des Alltags in Luft auf. Ina Knobloch aber hat ihren Traum 30 Jahre lang nicht aufgegeben und tatsächlich wahrgemacht. Haben Sie als Kind zu viel das Dschungelbuch geguckt oder wie ist das passiert?
Na klar habe ich das, aber nicht nur Dschungelbuch geguckt, gelesen, gehört. Gab ja kein iPad damals, aber es gab Kassettenrekorder. Da spielte das natürlich auch rauf und runter, diese abenteuerlichen Geschichten. Aber ich bin selbst auch wahnsinnig gerne in die Bäume geklettert. Meine Oma hatte ein wunderschönes Haus hier in der Nähe vom Hessischen Rundfunk und da standen eine Reihe toller Bäume, die ich immer beklettert bin. Also Kirschbaum und Birke waren meine bevorzugten Objekte und habe dann meiner Oma, die beinahe einen Herzinfarkt gekriegt hat, oben von der Baumkrone aus zugewunken, als sie im ersten oder zweiten Stock war.
Das Schwierige ist dann immer runterkommen, nicht das Hochklettern, ne?
Ich habe Leistungsturnen gemacht und Ballett gemacht und bin da auch immer diese Tower hochgeklettert und war da als Erste oben und das war mein allergrößtes Vergnügen, so hochzuklettern. Und wenn man selber hochklettert ohne irgendeine Hilfe und die Äste nimmt, ich habe das ganz gut beherrscht, also am glatten Baumstamm hoch und runter zu klettern, dann kommt man da auch ohne Probleme runter. Da muss man nur aufpassen, dass die Äste nicht morsch sind.
Das heißt, das ist tatsächlich ein Traum seit ursprünglicher Kindheit.
Ja, das ist wirklich ein Traum seit der Kindheit. Und diese Kombination Baumkrone, Baumhaus natürlich, aber auch mit den Tropen. Weil ich bin als Kind schon mit meinen Eltern, meiner Oma in meinen Palmgarten gegangen. Und allein dieser Geruch und diese faszinierenden Pflanzen dort, also das hat mich total beeindruckt. Und ich wollte immer in den richtigen Dschungel.
Und Sie haben tatsächlich auch in Hessen schon nach dem Urwald gesucht.
Ja, auf dem Kühkopf, da haben wir Verwandte und da sind wir als Kinder auch immer gewesen. Natürlich nicht, wenn die großen Mückenplagen im Sommer waren. Meine Tante hat erzählt, dass sie damals mit dem Staubsauger die Mücken von den Wänden gesaugt haben. Und wenn wir im Frühjahr dann dort waren, da hat mich das eigentlich auch total fasziniert, weil da war schon der wilde Auenwald und die umgefallenen Bäume, die stehen bleiben durften und viele Rankpflanzen, übrigens auch wilder Hopfen. Ich habe dann später mal einen Film gemacht über den Kühkopf in allen Jahreszeiten. Das hat mich dann auch sehr an meine Kindheit erinnert und wie ich da mir diesen großen Urwald vorgestellt habe. Nachher sahen die gar nicht mehr so wild aus, die Rankpflanzen, aber als Kind ist das natürlich ganz anders.
Also das ist ein alter Seitenarm des Rheins, der schon seit vielen Jahren als Urwald verwildern darf, in der Nähe von Groß-Gerau. Warum ist das für Sie so ein Sehnsuchtsort immer gewesen?
Das Wilde, wenn die Natur praktisch das Zepter in die Hand nimmt und sich diese angelegten Naturteile oder Gärten, Wälder, Forste wieder zurückerobert. erobert. Also Deutschland besteht ja im Wesentlichen aus Forstwäldern und nur in den Nationalparks gibt es noch Resturwälder. Und da konnte man sehen, wie sich die Natur das alles so zurückerobert. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Und ich fand auch die geheimen kleinen Pfade viel interessanter als so breite Forstwege, als Wanderwege.
Wann haben Sie zum ersten Mal gesagt, ich will eines Tages auch im Urwald leben?
Kann das gar nicht sagen. Es war wirklich als Kind, als ich diese Bücher gelesen habe, rumgeklettert bin und im Palmengarten war und am Kühlkopf war, vielleicht so Grundschulalter, dann würde ich sagen, wo ich gesagt habe, ich will unbedingt in den Dschungel. Und dann tatsächlich gesagt habe ich, dass ich mal länger im Urwald leben möchte, im Dschungel leben. Das war dann, als ich in Costa Rica das erste Mal war. Weil das war ja praktisch ein Kindheitstraum, jetzt erstmal auch in den Dschungel zu kommen. Und manchmal ist es ja so, dass wenn man sich etwas erträumt, gibt es ja auch eine Enttäuschung, wenn man dann da ist. Und es war aber wirklich spannender als erträumt.
Und wie das dann war, darüber reden wir gleich weiter. Dr. Ina Knobloch ist unser Gast, promovierte Biologin. War die Wahl des Studiums damals auch eine Folge ihrer tiefen Urwaldbegeisterung?
Ja, natürlich. Ich muss sagen, ich habe schon während dem Studium auch künstlerisch gearbeitet, als Regisseurin bei kleineren Theatern, Ballettchoreografie und auch bei Filmen kleinere Rollen übernommen. Aber ich hatte Mathe Chemie Leistungskurs. Und das auch ziemlich gut. Und vorzeitiges Abitur gemacht. Es war aus meinem Umfeld zu hören, das geht gar nicht, wenn du jetzt irgendwie Film oder sowas, so brotlose Kunst machst. Das kannst du immer noch
als Hobby.
Sozusagen als Hobby. Und nebenbei hatte ich dann ja auch gemacht. Aber dann habe ich überlegt, was machst du denn? Da hat man Berufspraktikum gehabt. Und für Pflanzen habe ich mich wirklich also schon als Kind auch unglaublich fasziniert.
Aber Sie haben nicht Botanik studiert, sondern Ihr Schwerpunkt war zuerst Genetik. Das passt
nein,
ja.
Nein. Also das war damals anders aufgebaut. Ich habe schon Botanik als Schwerpunkt. Das ging gar nicht. Ich konnte mich erst dann im späteren Verlauf des Hauptstudiums auf die Genetik, auf die Molekulargenetik spezialisieren. Ich hatte nicht Zoologie. Ich habe zwar auch das zoologische Großpraktikum gemacht, das aber nicht gewählt gehabt, nicht weil mich Tiere nicht interessieren. Besonders das Zusammenspiel zwischen Tieren und Pflanzen interessiert und fasziniert mich. Aber ich werde ohnmächtig bei jedem Blutstropfen. Deswegen konnte ich auch nicht Medizin studieren. Das wäre auch in meine engere Wahl gekommen. Und Pharmazie habe ich nicht studiert, weil ich gedacht habe, Verkäuferungen werden. Dafür will ich nicht studieren. Also es hat mich sehr fasziniert und Zoologie deswegen nicht. Und Pflanzen konnte ich auch bis ins Detail untersuchen, zerschneiden, ohne dabei eben in Ohnmacht zu fallen. Und dann die Molekulargenetik kam damals ja gerade auf. Das war so das Wunder von damals.
Die Rettung der Menschheit und sowas hat man damit verbunden.
Ganz genau.
Wollten Sie die Menschheit retten?
Natürlich, das war so meine Mission gewesen. Und das war auch die Mission gewesen meines Doktorvaters, des Professors, bei dem ich meine Diplomarbeit gemacht habe, eben diesen Schwerpunkt, in diesen Schwerpunkt hineingegangen bin. Also er hatte damals dann praktisch fast gepredigt gehabt, dass man mit diesen neuen Technologien Resistenzen in die Pflanzen bekommt und dann auf die Pestizide verzichten kann. Das war ja so die Zeit von Agent Orange und wo man diese ganzen fürchterlichen, dramatischen Folgen der Pestizide das erste Mal wirklich in diesen kompletten Auswirkungen gesehen hat auf die Menschen und natürlich auf die Umwelt. Und das war etwas so Menschheit retten, dass man darauf verzichten kann. Wohin das führt, hatte ich aber allerdings auch schon sehr früh erkannt.
Nämlich?
Während meiner Promotion, also eben in Costa Rica, als ich die Artenvielfalt im Dschungel erforscht habe und auch dort mich sehr eng mit Forschern von meinem Institut ausgetauscht habe, aber auch schon von Gründern des ersten Instituts für biologische Vielfalt. Das war der Professor Daniel Jansen, der damals auch in Costa Rica geforscht hat, eben Biodiversität und Zusammenspiel zwischen Tieren und Pflanzen. Das gesamte Potenzial eben der Pflanzenwelt in den, vor allen Dingen in den Tropen, natürlich hat er in Tropen geforscht. Und das ist so groß, da kommt der Mensch überhaupt nicht ran. Und die Manipulation, die funktioniert nur eben mit zusätzlichen Pestiziden. Da hatte ich natürlich zunächst als junge Studentin auch nicht dran gedacht gehabt, wenn einem das so eingetrichtert wird. Aber wenn man damit dann sich beschäftigt und daran forscht, erkennt man sehr schnell, dass das eigentlich nur eben für die Großindustrie interessant ist, für Patente, wie sich das eben auch gezeigt hat. Das ist überhaupt keine Umweltverbesserung, sondern eine Verschlechterung natürlich.
Was hat sich bei Ihnen noch geändert, als Sie dann das erste Mal tatsächlich in Costa Rica waren und das erste Mal wirklich in dem Urwald waren, wo Sie als kleines Kind schon geträumt von hatten?
Ja, also ich habe ja da auch schon von der Zerstörung des Urwalds gelesen gehabt und davon gehört gehabt. Aber diese Mission, den Urwald zu retten, die wurde immer stärker. Und ich habe ja dann auch den Verein zum Schutz tropischer Wälder gegründet, sehr bald Tropica Verde. Und das ist so ein bisschen dann relativ schnell eigentlich zu meiner Mission geworden. Ich habe Konzepte entwickelt. Ich habe mit einem Familienfreund, der eben ausgewandert war, Bäume gepflanzt, auch sehr früh schon auf Rinderweiden. So, das war das Motto dann eben. Holz statt Hamburger. Ein Rind verbraucht quasi einen Hektar Regenwald, um satt zu werden bis zur Schlachtreife. Das ist Wahnsinn, was wir mit unserem persönlichen Konsum an CO2 produzieren. Und natürlich ist im Wesentlichen der Fleischkonsum dafür ausschlaggebend, weil das Fleisch selber schon unheimlich viel CO2 produziert hat und Natur vernichtet hat.
Ina Knoblauch.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Ina Knoblauch. Der Dschungel ist ihre tiefe Leidenschaft. Das hat natürlich seine Folgen. Vermutlich hat auch der erste Musikwunsch damit zu tun, oder? Nur noch schnell die Welt retten? Das passt doch irgendwie, oder?
Ja, das klang immer in meinen Ohren und ich habe gesagt, ja, das ist wichtig und manchmal hatte ich auch ein schlechtes Gewissen und an irgendeiner Stelle kommen, das sind nur mal 147.000 Mails checken, dass ich manchmal irgendwie, ich weiß so zwischen den Stühlen vernachlässige ich jetzt meine Kinder, gerade als mein Großer klein war. Ich habe den aber natürlich immer dabei gehabt, wenn ich dann zu meinem Verein gegangen bin oder mich dann in die Projektarbeit gestürzt habe und ja, also ich habe sie nicht allein gelassen, aber ich hatte sie immer dabei. Aber ich habe dann auch natürlich nicht gespielt. Ich hätte anders dabei sein können. Aber auf der anderen Seite finde ich das auch total wichtig, wenn Kinder schon mitbekommen, dass man sich engagieren muss und wie wichtig die Umwelt ist.
Ja, nur noch schnell die Welt retten ist ja auch ironisch gemeint. Also das ist ja das Gute an diesem Titel. Haben Sie so eine gewisse Ironie sich dann auch bewahrt?
Ja, natürlich. Gerade deshalb. Also ich will mich hier nicht als Weltenretterin ausspielen. Aber diese Ironie dann irgendwie was so zu sagen, was machst du hier eigentlich? Du hast hier ein Kind, musst das machen so. Und bringt das überhaupt was? Das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und so klang es eben, bin ich da irgendwie im Hamsterrad gefangen und gerade deswegen wegen dieser Ironie natürlich.
Ja, genau. Ja. Und dass Sie den Verein gegründet haben, Tropica Verde, ist ja jetzt auch fast schon 30 Jahre her. Also da kann man schon noch eine Bilanz ziehen. Also wie viel Tropfen auf den heißen Stein hat denn dieser Verein gebracht?
Naja, im Gesamtbilanz ist es leider immer noch ein Tropfen. Also es ist einfach viel zu wenig. Der Tropfen ist zwar jetzt deutlich größer als damals, aber wenn ich wirklich daran denke, mir läuft es eiskalt den Rücken runter, dass noch nie so viel Regenwald am Amazonas abgebrannt wurde, vernichtet wurde, wie heute. Wir sind zwar in Costa Rica aktiv, die unheimlich viel machen, aber das sollte ja eine ausstrahlende Wirkung auf die anderen tropischen Regionen haben. Hat es sicher auch. Es hat sicher was gebracht und es wäre vielleicht viel schlimmer, wenn man nichts getan hätte. Aber das allein, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter.
Costa Rica ist eher so heile Welt, was den Dschungel betrifft, verglichen mit Brasilien zum Beispiel?
Ja, natürlich. Aber es ist ja auch ein kleines Land und die waren schon sehr früh sehr engagiert. Meine Idee war halt, dass sich da zu engagieren, eben dass von dort heraus sich engagiert wird, was sie auch tun, damit man nicht eben von hier aus so kolonialistisch immer in die anderen Länder hineingeht, in denen sagt, was sie zu tun haben. Ich finde es viel besser, wenn quasi dieses lateinamerikanische Land, das ich immer so wie so das gallische Dorf empfinde, in diesen ganzen tropischen Regionen, das rebellisch für den Naturschutz kämpft und auch mal irgendwelche unbequemen Lösungen wählt, zum Beispiel den Kanadiern irgendeine Goldsuche verboten hat, aus Umweltschutzgründen, weil die Leute demonstriert haben, hatte dann irgendwie eine Klage von 2 Billionen US-Dollar. Da war etwas verhindert, was einen großen Schaden zufügen kann, volkswirtschaftlich. Die tun es aber trotzdem. Nicht in allem perfekt, aber immer wieder. Und ich finde, von so einem Land, das sollte eigentlich das Land sein, von dem die anderen Länder in Lateinamerika und Südamerika lernen sollen. Die sollen die Konzepte entwickeln, nicht wir hier aus Deutschland kommen, Konzepte für Brasilien entwickeln. Und ich habe auch nicht das Konzept für Costa Rica entwickelt. Die hatten es ja schon und ich habe gesagt, hier, hey, das ist gut, wir müssen euch unterstützen, damit ihr größer werdet.
All das besingt Tim Bensko jetzt nicht, aber es geht trotzdem um das Weltretten. Nur noch schnell die Welt retten für Ina Knoblauch.
Muss nur noch kurz die Welt retten, danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir.
Baumhaus mit Faultier, so heißt das neue Buch von Ina Knobloch. Darin erzählt sie ausführlich, wie sie über viele, viele Jahre hinweg an diesem Traum gearbeitet hat, ihr großer Lebenstraum, ein Baumhaus im Urwald. Sogar das Holz für dieses Baumhaus haben sie selbst angepflanzt. Wie lange braucht denn ein Baum in Costa Rica, bis man ihn für ein Baumhaus benutzen kann?
Naja, ganz einheitlich kann man es nicht sagen. Es gibt ja fast 1000 verschiedene Baumarten in Lateinamerika und im Trockenwald. Ich habe eine heimische Art gewählt, das Pochotto-Holz, Bombacapsis quinata, das früher sehr viel zum Bauen benutzt wurde, aber fast eben ausgerottet war, bis wir eben wieder angefangen haben, es aufzuforsten, aber auch einige andere haben das dann getan, eben auf diesen Rinderweiden. Und nach 25 Jahren kann man den eigentlich schon sehr gut zum Bauen benutzen.
Und Sie haben tatsächlich vor 30 Jahren schon gedacht, als Sie das kleine Bäumchen gepflanzt haben, du sollst mal mein Baumhaus werden?
Ich habe es gedacht, ich habe es mir gewünscht, aber ich war natürlich nicht sicher, ob ich das jemals hinbekomme.
Mhm. Vermutlich kann man nicht mal eben nach Costa Rica fahren, sich einen Baum aussuchen und eine Hütte drin bauen, oder? Also gibt es in Costa Rica sowas wie ein Bauamt?
Bauen ist schon hier schwierig, aber da drüben natürlich, wenn man hier ist und hin und her pendelt und dann das gleichzeitig auch noch mit einem Filmprojekt koordiniert, ganz, ganz schwierig. Und ja, der Architekt musste das einreichen. Das muss ja auch sicher sein. Es ist ein Erdbebengebiet und es ist ja auch nicht nur eine Plattform, die geschützt ist, wo man einfach mal übernachten kann, sondern es ist wirklich gedacht zum länger drin wohnen. Also muss es auch Küche und Bad haben. Und die Kinder müssen auch noch Platz haben. Also es ist aus mehreren Elementen. Das habe ich eben bei meinen Recherchen in Baumhäusern der Welt gelernt. Wenn man eben das mit verschiedenen Einheiten macht, die über Brücken miteinander verbunden sind, dann hat man ja trotzdem noch das Baumhausgefühl.
Und Sie haben ein Badezimmer im Baum. Wie funktioniert denn
Nein,
das?
Nein, ich habe auf Stelzen letztendlich gebaut. Ja. Aber das tun viele Baumhausbauer und die haben sich das nicht so richtig getraut, weil gerade im Trockenwald ist das so, durch diese viermonatige oder manchmal fünfmonatige Trockenzeit und dann den enormen Regen in der Restzeit variiert der Durchmesser bei den Bäumen enorm. Und das ist wahnsinnig schwierig, das dann so zu bauen. Man muss da permanent nachjustieren. Also es war allen dann zu heikel und es musste auch eine Genehmigung dafür geben. Und diese größeren Baumhäuser, die tatsächlich eine Dusche haben im Baum, da kenne ich nur zwei und die sind in den tatsächlich im Regen Waldgebiet, wo diese Variation, diese starke Durchmesservariation auch nicht da ist. Und da gibt es aber.
Das heißt, das Haus funktioniert so, dass Sie ein Wohnzimmer haben in dem einen Baum sozusagen und dann gehen Sie über eine Brücke in den anderen Bereich des Hauses und da ist dann Ihr Badezimmer auf Stelzen. Habe ich das so richtig beschrieben?
In dem einen auf Stelzen ist das und da ist das Badezimmer auch drin. Da ist Küche und Badezimmer und dann gibt es noch über eine Brücke ein extra kleines Holy Pentagramm Baumhaus und das ist das eigentlich richtige Baumhaus, fünfeckig als Reminiszenz auch an die fünf blütenblättrigen Frangipanis, die duftend um mein Baumhaus ranken und natürlich an die Rose, die hier eben fünfzählig Blüten hat. Und das Pentagramm ist ja schon bei Goethe und schon seit der Antike etwas Schützendes, Heiliges.
Wie funktioniert das dann mit dem Wasser im Badezimmer zum Beispiel?
Naja, wir haben einen Wasseranschluss einfach, das wird hochgepumpt.
Da haben Sie eine Elektropumpe, die dann irgendwie das Wasser hochpumpt und Toilette, also Sie haben auch eine Spülung und das, wohin geht das dann?
Ja, da gibt es so spezielle Sinkkonstruktionen, da sind die erfahren. Das ist ja nicht mitten im Urwald, das ist ja so weitgehend Siedlungsgebiet gebaut.
Ja, also dass es da schon eine gewisse Infrastruktur dann auch gibt inzwischen.
Ja, da gibt es eine Infrastruktur. Also ich meine, wer länger irgendwie irgendwo leben und arbeiten möchte, also ich brauche da jedenfalls eine gewisse Infrastruktur und ich wollte es auch so haben, dass ich eben alles zu Fuß erledigen kann. Ja. Ich kann zu Fuß zum Strand, ich kann so kleine Einkäufe zu so einem kleinen Laden zu Fuß, ein paar Minuten, auch zum Restaurant 10 Minuten. Das ist alles nicht so weit dann, wenn man irgendwie wirklich richtig weit im Dschungel ist. Die haben alle große, dicke Karren, die natürlich auch die Luft verpesten. Das wollte ich natürlich auch vermeiden.
Denn sie wollen den Regenwald ja schützen. Also trägt man nicht zur Zerstörung bei, wenn man ihn besiedelt an den falschen Stellen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wobei man wirklich unterscheiden muss zwischen Regenwald und Forst. Ne? Also ich habe ja aufgeforstet auf Rinderweiden und es gibt eben ein ähnliches Projekt im Süden. Und da stehen auch ein paar alte Bäume drin, die dann direkt in den Wald hineinbauen. Aber es ist eben auch ein Forst und das ist so ein auch ein Puffergebiet an einen Regenwald angrenzend. Und die haben das eben genau mit diesem Konzept im Hinterkopf auch installiert. Und da kann man tatsächlich hingehen und sagen, ich möchte hier an diesem Baum mein Baumhaus haben.
Und wenn es mal richtig stürmisch ist, das kann ja auch stürmisch werden dort, wird man da seekrank im Baumhaus? Schaukelt das?
Naja, wir haben es ein bisschen fixiert mit Drahtseilen tatsächlich. Und das habe ich eben gelernt in Schweden. Die haben das auch gemacht, damit es von Stürmen nicht so durchschüttelt wird. Also es geht.
Darüber reden wir gleich noch ausführlich. Ina Knobloch macht keine halben Sachen. Bevor sie ihr eigenes Baumhaus entworfen hat, ist sie viel um die Welt gereist, um sich ein paar reale Beispiele anzugucken. Das heißt, sie kennen sich wirklich aus mit den verschiedenen Möglichkeiten. Was zum Beispiel haben Sie alles gesehen, was Sie fasziniert hatten, zum Beispiel in Frankreich?
Also Frankreich ist ja ein wirkliches Baumhausparadies, aber ich habe gelernt, es liegt auch an den Bauvorschriften, die viel lockerer sind, wenn in den Baumhäusern keine festen Installationen sind, eben wie Strom- und Wasserleitung. Dann kann man so ziemlich alles in die Bäume bauen. Und es ist sehr faszinierend, dieses Konzept, das ich hier nur in Hessen gesehen habe, am Schloss Berlepsch. Im Schlosswald hängen die Baumhäuser und zum Teil sehr
luxuriöse. In der Nähe von Witzenhausen, ja.
Genau, bei Witzenhausen in diesem wunderschönen Schloss Berlepsch, in dem Schlossgarten in den Buchen, hängen die Baumhäuser, Robins Nest. Also das ist wirklich wie ein Nest da. Aber das gibt es in Frankreich hundertfach. Es gibt ja viel mehr private Schlossbesitzer und die haben das eben als Konzept, weil sie vielleicht irgendwie die Gäste nicht im Haus haben wollen und weil es auch sehr beliebt ist in Frankreich. Und die sind sehr unterschiedlich, sehr künstlerisch gestaltet. Da gibt es einen Baumhausbauer im Périgord. Das war ein Schreiner, der sich darauf spezialisiert hat. Und sein Bruder ist, glaube ich, Architekt oder Ingenieur. Und seit über 10 Jahren baut er nur noch Baumhäuser, weil die Anfrage dafür so riesig war. Und er baut für ganz Frankreich. Also da gibt es einige, die da ganz fantastische Sachen machen. Und er hat da eben diese Baumhauskugeln, die haben mich total fasziniert. Also die hängen wie Weihnachtskugeln im Wald im Périgord, sind befestigt über Drahtseil. Also die sind nicht auf Stützen im Baum, sondern mit Drahtseilen an Ästen befestigt mit Feen und man kommt so über so eine Hühnerleiter da rein, hat so ein kleines Türchen wie mit Scharnieren wie von einem Garagentor und da hüpft man hinein und das ist eigentlich auch nur ein Bett drin, aber es ist ja irre. Und die haben oben eine kleine Glasscheibe eingelassen in diese Kugel, sodass man eben in diesem runden Bett liegt und in den Sternenhimmel schauen kann und ins Blätterdach.
Es klingt irgendwie wie im Märchen, so idyllisch. Ist es wirklich so idyllisch?
Ja, das ist absolut idyllisch.
Aber man darf keine Angst haben vor Spinnen oder anderem Getier vermutlich, oder? Wie oft bekommt man ungebetenen Besuch im Baumhaus?
Ja, das ist von Vorteil, wenn man davor keine Angst hat. Aber dann darf man überhaupt nicht in den Urwald, weil wenn man in Hütten auf dem Boden, die auf den Boden gebaut sind, dann kommt viel mehr Getier hinein.
Manch einer fragt sich jetzt bestimmt, aber ist das eigentlich für den Baum gut? Tut dem Baum das nicht weh oder leidet ein Baum, wenn man darin ein Haus baut? Das denken bestimmt jetzt viele.
Dazu würde ich sagen, die eine sage so, die andere sage so.
Also
ich habe ja, hessische Antwort, aber ich habe ja tatsächlich auch Stelzen gebaut. Pflanzen haben eine Wundheilung wie wir, wenn wir uns verletzen, also natürlich nicht genauso gleich, aber auch einen tatsächlichen Zellmechanismus, der die Pflanzen schützt. Und es ist immer eine Verletzung im Baum. Und Sie kennen das vielleicht, wenn man irgendwie an Weidezäunen, da gibt es ja manche diese lebenden Zäune und dann entstehen tatsächliche Wulste. Oder auch wenn man durch die Stadt geht und Bäume sich anschaut, haben manche so ein, wie so ein Wulst drumherum, das geht immer auf Verletzungen zurück, Infektionen zurück, es gibt Pflanzenkrebs und das ist natürlich wie bei uns in der Wunde, können Bakterien eindringen, das ist beim Baum ganz genauso, also muss man sehr vorsichtig sein, weil eben diese Baumdurchmesser auch bei Bäumen in unseren Breitengraden sich verändert, die Bäume wachsen ja und dann sind sie eingezwängt und das ist natürlich ein Stress für den Baum, das möchte ich auf jeden Fall sagen und deswegen, ich habe ja wie gesagt, auch dann in die Baumkrone hineingebaut, aber aufstützen, um eben die Bäume nicht zu verletzen. Aber es gibt ganz viele, die sagen, das macht dem Baum überhaupt nichts aus, da ist er ja dran gewöhnt. Das passiert ja auch in der Natur, natürlich so direkt nicht. Also ich möchte es letztendlich nicht wirklich sagen.
Aber es bewegt sie, diese
es
Frage.
Es bewegt
das,
mich
das
sehr.
Merke ich schon. Ja, genau. Und sie
deswegen,
wollen dem Baum nicht wehtun.
Ich will dem Baum nicht wehtun.
Ja. In Witzenhausen, die Anlage haben sie sich angeguckt, das ist sogar ein Hotel, wo man drin wohnen kann.
Ja, die meisten Baumhäuser sind ja Hotels oder Ressorts, wie man das sagen soll, weil niemand kann in einem Baumhaus leben, wenn es nur ein wirklich ein Baumhaus ist, das außer einem Bett und vielleicht eine kleine Sitzecke oder sowas nichts hat. Also die sind ja auch nicht hier gerade im Winter beheizbar. Also man braucht ja schon, so ist der zivilisierte Mensch, ein bisschen mehr zum Leben. Und die einzigen, das sind die Korowai auf Papua Neuguinea, die Ureinwohner, die wirklich in Baumhäusern leben. Also das ist ja unser Komfort. Oder alle Menschen, die leben ja auch nicht mehr in kleinen Hütten, wo noch nicht mal irgendwie eine richtige Toilettenspülung und alles Mögliche ist. Und das für Monate zum Arbeiten, das geht nicht. Also man möchte in so einem Kokon, möchte ich mal sagen, ja wahnsinnig gerne kann man Energie tanken für ein paar Tage. Man kann das im Urlaub machen, das ist unglaublich. Und auch in unseren Wäldern, so nahe dem Baum zu sein. Aber da man das ja nicht für den Alltag nutzen kann, außer man hat es im Garten und geht da nachmittags rein oder schläft man am Wochenende da, das machen auch viele. Aber als Alternative zu einem normalen Haus ist das ja so nicht gedacht. Und deswegen macht es natürlich Sinn, das für viele Menschen zu öffnen. Und so ist das weniger diese Hotelphilosophie, sondern wirklich, ich teile das. Das sind auch keine Hoteliers, die das machen, sondern das sind wirkliche Baumhausliebhaber. Die sind ganz anders. Also ich bin viel gereist, habe viele Reportagen gemacht in aller Welt. Und überall, wo ich solche Baumhausprojekte auch zur Vermietung besucht habe, das sind keine Hoteliers.
Inna Knobloch.
HR1 Talk.
Inna Knobloch ist unser Gast. Sie hat schon über 100 Filme gedreht, viele Dokumentationen, Reportagen, auch für den Hessischen Rundfunk ganz viel, Sachbücher und einen Roman, Der Duftmacher. Kann man sagen, das war Ihre Antwort auf das Parfüm?
Naja, man kann das so sagen. Also das ist meine Tiefenrecherche-Antwort. Ich habe nämlich recherchiert, ob es wirklich so einen Parfümeur gab, für den alle gebrannt haben, der Kaiser und Könige und die Höfe beliefert hat, nach dessen Duft die Welt verrückt war. Und tatsächlich, ich habe einen gefunden. Johann Maria Farina aus Italien, aus dem Piemont, der nach Köln gekommen ist im 18. Jahrhundert und diesen Duft kreiert hat. Ein Duft, auch ganz wichtig eben, der Duft, der ihn an seine Kindheit erinnert hat. Das hat mich natürlich auch an mich erinnert. Bei mir war es ja auch der Duft.
Der Duft des Dschungels bei Ihnen.
Genau, aus dem Palmgarten. Der Duft des Dschungels und der Rosen im Garten meiner Großmutter, der mich bis heute geprägt hat mit positiven Erinnerungen. Und bei ihm war es eben der Duft an einen italienischen Frühlingsmorgen, an die Bergnarzissen, an Orangen und Morgentau. Und er hat daraus dann einen ganz neuen Duft kreiert. Damals war der Barock schwer und klebrig mit Moschus und Ambra, die das Odeur der verschweißten Körper überdeckte. Und er hat was ganz Frisches kreiert, ne? Also wie die vier Jahreszeiten, sage ich mal. Ne?
Das heißt, für Sie sind Gerüche ganz wesentlich, ja? Für Erinnerung, für Gefühle.
Für alle Menschen sind das. Den anderen ist das nur nicht so bewusst. Uns prägen die Gerüche, die verbinden wir mit Erinnerungen, mit positiven und negativen im Übrigen. Also manche wissen gar nicht, warum sie auf irgendetwas so gereizt, allergisch reagieren, was sie so ist. Das ist oft ein Geruch, der in der Kindheit mit einer schrecklichen Erinnerung in Verbindung stand. Und im Erwachsenenalter ist dieser Geruch, löst das immer noch aus, diese schlechten Gefühle. Aber wenn man sich dran erinnert, dann weiß man, kann das vermeiden. Und wenn man sich an die positiven Düfte, die im Zusammenhang mit diesen positiven Erinnerungen waren, und wenn man sich mit diesen umgibt, dann kann man sich auch sehr positiv stimulieren.
Inna Knobloch in HR1 und den Duft, den müssen wir gleich auch im Fragebogen aufgreifen. Inna Knobloch ist eine vielseitige Frau, Autorin, Regisseurin, Biologin. Jetzt lernen wir sie näher kennen mit Hilfe des HR1-Fragebogens. Mein schönstes Privileg als, ja, Baumhausfrau ist?
Den Affen beim Spielen zuzuschauen aus meinem Terrassenwohnzimmer.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
1,80.
Kommt darauf an, ob man es in Frankfurt oder in Costa Rica kauft, vermutlich, oder?
Ja, definitiv.
Meine schönste Reise war?
Das ist eine schwere Frage.
Das weiß ich. Tut mir leid.
Wenn ich so sagen würde, vielleicht meine erste Reise nach Costa Rica.
Stolz bin ich darauf.
Soll ich jetzt sagen, den Hessischen Filmpreis oder mein Baumhaus?
Das ist Ihre Entscheidung. Der Hessische Filmpreis, kann man auch schon stolz drauf sein, ne?
Ja.
Für welchen Film genau?
Für die Akte Oppenheimer, und das war ein sehr engagiertes Thema gegen Antisemitismus.
Von meinen Kindern habe ich gelernt,
geduldig zu sein.
Mein Lieblingsessen.
Ich muss ja sagen, ich bin schon ein Trüffelschweinchen. Ich liebe Spaghetti mit Trüffel.
Ich hasse es, wenn...
Ignoranz anderen gegenüber, überhaupt der Welt gegenüber.
Glück bedeutet für mich.
Und meine Kinder natürlich.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
sie zu erhalten.
Bereut habe ich.
Vieles. Aber alles, Ebbes ist für Ebbes gut.
mein Lieblingsduft?
Es ist die Frangipani. Haben Sie an Parfum gedacht?
Ich weiß es nicht. Ich dachte, Sie antworten jetzt mit einer Pflanze oder einer Blüte.
Das ist die Frangipani. Plumeria heißt dieser Baum, ist in vielen Parfums übrigens enthalten, auch eine Heilpflanze und wächst wild eben genau dort, wo mein Baumhaus steht. Und diese Bäume umgeben ja mein Baumhaus und wenn die blühen, weht dieser Frangipani-Duft zu mir herüber. Frangipani ist natürlich ein italienischer Name. Es ist aber nicht, weil dieser Italiener diese Pflanze entdeckt hat, sondern es war ein Franzose. Plumeria ist der wissenschaftliche Name und der Frangipani hat dann diesen Duft für Parfum entdeckt. Eigentlich erst zunächst für Handschuhe.
Also, dass Sie in Ihrem Baumhaus in Costa Rica im Urwald sitzen und es riecht nach Parfüm?
Ja.
Das ist ja schrill. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
Oh, da gibt's viele. Jetzt muss ich mal scharf überlegen.
Nicht, dass wir es jetzt erfüllen könnten.
Ich glaube, Leonardo DiCaprio wäre sehr interessant, weil der sehr engagiert ist im Umweltschutz.
Der Glaube.
Ist wichtig.
Ich habe Angst vor.
Am meisten habe ich Angst, dass meinen Kindern was passiert.
Mein Lieblingstier.
Faultiere natürlich.
Ist das Faultier eigentlich wirklich faul oder ist das üble Nachrede?
Es kommt drauf an.
Also es ist wirklich so. Es bewegt sich so langsam oder was ist der Punkt?
Ja, also die Strategie von einem Faultier ist eigentlich, über eine Starre sich vor Fraßfeinden zu schützen, weil das ist ja ein Vegetarier in den Baumkronen. Also es ist die größte Tiermasse eigentlich in den Baumkronen. Der normale Impuls eines Tieres ist ja vor Fressfeinden wegzulaufen. Und die Faultiere tun das nicht, sondern sie verfallen in eine Art Starre und haben auch in ihrem bräunlichen Fell Algen und Motten und sehen aus wie ein Teil, von Weitem ein Teil des Baums und sind wirklich schwer zu entdecken. Also die müssen sich vor eben Raubkatzen und auch Raubvögeln schützen, dass sie da nicht entdeckt werden. Und deswegen ist das dieses Vorurteil des Trägen, während ja ein rennendes Tier, ein Fluchttier, natürlich nicht diesen Eindruck erweckt.
Also Faultiere sitzen ihre Probleme aus.
Die sitzen ihre Probleme aus, ja. Und manche sehen auch ziemlich bekifft dabei aus. Das finde ich auch eine interessante Erforschung wert. Die knabbern nämlich bevorzugt an dem Cercopia, an dem Ameisenbaum. Und er hat tatsächlich einen THC-ähnlichen Wirkstoff.
Tatsächlich?
Ja.
Aha, interessant. Gut. Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Ina Knobloch. Und ich habe tatsächlich wieder einiges dazu gelernt. Vielen Dank. Selbst Ina Knobloch lebt nicht von Luft und Liebe allein, auch wenn es im Dschungel sicherlich reichlich davon gibt. Als Autorin und Filmemacherin verdient sie sich ihr Geld und hat dort viele Reisen um die ganze Welt gemacht für ARD, ZDF, Arte, Spiegel TV, viele unterschiedliche Dinge. Welche Stoffe interessieren Sie am meisten?
Mich interessieren absolut die Stoffe, mit denen man wirklich was bewegen kann. Biodiversität, natürlich, weil ich aus dem Gebiet komme, liegt mir ganz stark am Herzen. Es tut sich einfach viel zu wenig dafür. Wir bräuchten mehr Sendeplätze, auch das, um mit qualifizierten Kollegen solche Sendeplätze zu bespielen. Der andere Bereich ist natürlich auch die Menschen und die Minderheiten, für die man sich eben engagieren muss, um ein größeres demokratisches Miteinander. Dazu gehören auch nicht nur Minderheiten, sondern auch Unterdrückte. Dazu Hashtag MeToo sage ich nur, ne? Die Frauen, 50% der Menschheit in ganz vielen Ländern mit viel weniger Rechten noch. Und in Deutschland hat es ja auch sehr lange gedauert. Also das sind so Themen, die mich bewegen, international. Aber auch schaue ich das, wie wird es in anderen Ländern gehandelt? Wie spielt Religion und Politik zusammen? Also sind ganz viele Ansatzpunkte, die mich beschäftigen. Und ja, und das ist wirklich oft so, die demokratischen Länder kümmern sich auch besser natürlich um Natur und Umwelt.
Haben Sie das Gefühl, es ist schwierig, Umweltthemen bei Sendern loszuwerden, wenn Sie um Reportageplätze kämpfen?
Es gibt wenige ausgewiesene Sendeplätze dafür beim ZDF am Nachmittag, aber der ist auch sehr durchstrukturiert, dieser Sendeplatz. Und es müsste einfach viel, viel mehr dazu geben. Und zwar auch, wo der Zuschauer wirklich weiß, da geht es darum. Und das müssten auch nicht nur Sendeplätze sein, die negativ, eben wo die großen Katastrophen, das macht ja nur depressiv, sondern es gibt ja auch ganz viele tolle, positive Projekte. So, weil der Zuschauer weiß, aha, da ist das und es müssen gemischte Sendeplätze sein, wo Katastrophen aufgezeigt werden, aber immer auch in Kombination mit Lösungsansätzen. Mhm. Und da gibt es einfach zu wenig dafür. Da war früher tatsächlich mehr.
Deutschlands wilde Tiere zum Beispiel haben Sie mal gemacht für die ARD. Tiere gehen immer, oder?
Tiere gehen immer, ja. Also mein Ansatzpunkt ist, ich hatte die Reihe ja auch entwickelt und ich wollte etwas über die Nationalparks machen. Das war, fand ich auch ein ganz, ganz spannendes Thema, weil das war so ein Ost-West-Thema. Diese Nationalparks sind ja entstanden direkt nach der Wende, weil ein Professor aus der ehemaligen DDR diese Idee hatte und diese
Der Todesstreifen, ja.
Nee, nicht den Todesstreifen. Ach so. Das ist ja kein Nationalpark, sondern hat diese Umbruchssituation genutzt, um wirklich diese Nationalparks auszuweisen. Jeder kann das nachschauen, wann sind diese Nationalparks eingeschrieben worden, das war 1990, aber der hat 89 direkt nach dem Mauerfall damit begonnen, die Hebel in die richtige Richtung zu legen. Und das war dann ganz klassisch, dass ich das natürlich für den MDR entwickelt habe. Ich hatte auch vorher schon hier was über für den HR über Nationalparks gemacht, auch über den Bayerischen Wald. Wir hatten ja kaum welche in Deutschland, in Hessen ja gar keinen. Dann bin ich eben mit dieser Idee zum MDR gegangen, für den ich vorher auch schon was zum Thema übrigens mit Costa Rica gemacht habe, Costa Rica und Nicaragua, weil da eine ähnliche Situation, da ist quasi die Mauer in Anführungsstrichen gefallen, wie bei uns. Das war der Grenzfluss Rio San Juan. Und da habe ich was zum Thema gemacht. Das war eben für die gleiche Redaktion, der ich das dann über die Nationalparks vorgeschlagen hatte. Und die fanden das so toll, dass er das machen wir gleich für die ARD. Und dann muss es aber was sein mit Tieren, dann machen wir es für den Tiersendeplatz und dann war das eben Deutschlands wilde Tiere.
Aber es ist eben nicht nur negativ, was man da so sieht. Also es gibt mehr unbelassene Gegenden in Deutschland inzwischen, würden Sie das sagen?
Also erstmal Vorbehalte, wie es bei uns im Kellerwald waren. Demonstrationen von den Bauernverbänden, von den Förstern, von was weiß ich wem. Und dann haben sie gesehen, wie sich diese Regionen entwickeln, dass es da mehr Arbeitsplätze im Bereich Tourismus gibt und auch Direktarbeitsplätze für die Nationalparks gibt. Dann sind die Proteste abgeebbt. Also ich habe darüber ja was gemacht gehabt, eben hier, ich glaube für den Hörfunk damals sogar, über den Bayerischen Wald. Und da hat der Professor Bibelrieter erzählt, der war ja so ein Vorreiter im Westen für die Nationalparks, eben mit was für Schwierigkeiten er gekämpft hat, als der Borkenkäfer kam und er alles liegen gelassen hat, weil das war ja ein Forstwald mit Fichten, die gar nicht dorthin gehörten, sondern er hat das dann regenerieren lassen. Und jetzt ist natürlich ein riesiger Wald. Jetzt kräht kein Hahn mehr danach und die Proteste erinnert sich keiner mehr. Aber es war ein unglaublicher Kampf gewesen. Erst als die anderen gesehen haben, wie man davon profitiert, wurde es leichter, dann die Nationalparks, auch in Hessen im Kellerwald gab es unheimliche Proteste. Das gab ja lange, lange Planungen, jahrzehntelange Planungen fast. Naja, und dann setzte sich das durch und die Leute haben alle von profitiert.
Das heißt, es ist eben nicht wahr nach dem Motto, es wird immer alles schlimmer, die Umweltzerstörung wird immer furchtbarer. Es gibt auch ein paar positive Dinge, die man tatsächlich aufzeigen kann.
Genau, und deswegen meine ich, also wir brauchen einfach mehr Sendeplätze, wo man zeigen kann, okay, hier ist es schlimm, da ist die Zerstörung da, diese Lösung könnten sein. In anderen Gebieten, wo es genauso schlimm vorher war, ist diese Lösung da und das ist positiv für alle. Das sind solche Lerneffekte, die es eben für die alle Beteiligten leichter macht, für die Zuschauer leichter macht und das fehlt mir sehr. Also ich fand es auch, muss ich sagen, auch grotesk jetzt zum Thema Baumhaus, was im Hambacher Forst passiert ist. Dass dieses Geschrei dort ist mit den Arbeitslosen, als wenn wir die Braunkohle dort noch bräuchten, da müssen positive Signale, erwarte ich auch von der Regierung, Konzepte, Alternativkonzepte für die Leute, für die Arbeiter dort. Da würde sich ein Baumhausdorf wie ein gallisches Dorf, das wäre ein Publikumsmagnet für ganz Deutschland, für international, für Europa, was die Leute für einen Widerstand geleistet haben, für diesen Wald gekämpft haben. Die würden in Scharen kommen und diese Landschaft könnte sich positiv entwickeln. Kein Mensch braucht tatsächlich mehr diesen Strom aus diesem Kohleberg.
Ina Knobloch.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Ina Knobloch, Mutter von zwei Kindern. Sind die inzwischen auch vom Baumhaus-Virus infiziert oder eher auf dem Gegentrip? Mutti, lass mich in Ruhe, ich will ein Reihenhaus haben irgendwo am Stadtrand.
Nein, nein, so gar nicht. Also am Stadtrand wollen sie auch nicht. Wir wohnen in Sachsenhausen, damit sind sie sehr zufrieden. Sind auch so richtig Sachsenhäuser-Buben, aber sie sind ja auch schon sehr Costa Rica geprägt. Also der Große war ein halbes Jahr, als er das erste Mal in Costa Rica war. Da habe ich eben gerade diesen Film gemacht über diesen Grenzfluss. Und der Kleine, in Anführungsstrichen, der hat seinen ersten Geburtstag in Costa Rica gefeiert. Und bis in die Schule kam, war ich auch viele Winter dort gewesen und habe noch ein bisschen an meinem Baumhaustraum und hatte schon diesen Trauma mit kleinen Kindern, sind Baumhäuser auch nicht wirklich sehr geschickt. Das muss man ganz klar sagen.
Und kletter dich aus dem Fenster.
Ja, ja, genau, genau.
Wie alt ist der Kleine jetzt?
Der ist gerade 20 geworden.
Sehr klein, okay, verstehe. Aber wie haben Sie das hingekriegt mit Costa Rica und Familienleben und hin und her fliegen?
Naja, also damals hatte ich ja noch keinen festen Wohnsitz da eben. Nebenan, der Familienfreund von uns, da waren wir oft zu Gast gewesen. Vor der Schule war das ja auch kein Problem. Da habe ich die halt manchmal mit Kindermädchen auch mitgenommen und dort Projekte gemacht. Und mit der Schule war es schon schwieriger, das muss ich sagen. Also es war echt organisatorisch ganz schwierig und dann auch bin ich auch nicht lang geblieben und mitgenommen und immer eine Betreuung dabei und dann manchmal auch, war ich auch mal ein Jahr lang nicht in Costa Rica, ne? Also weil es ging einfach nicht.
Der nächste Musikwunsch ist für Sie und vielleicht auch für Ihre Kinder. Nena mit 99 Luftballons. Warum dieser Titel?
Ja, das war so in meiner Zeit gewesen, so dieser Aufruf, wie so ein Weckruf und ein Ohrwurm zugleich. Aber es hat natürlich auch was mit Baumhäusern zu tun. Nena ist da auch zu den Baumhäusern gekommen, von einem Baumhaus-Fan, den ich auch aus Costa Rica kenne, der südlich von Stuttgart Baumhäuser baut und sich sehr eben auch immer engagiert für Kinder. Und Nena hat diesen Charity-Lauf gemacht, angeführt gehabt, eben auch für ein Kinderprojekt und ist da sehr engagiert. Und fand ich auch einfach ganz toll, dass sie das gemacht hat und hat mich erinnert. Ja.
Nena hat auch was mit Baumhäusern zu tun, wusste ich auch noch nicht. Für Ina Knoblauch, 99 Luftballons. Ich dachte immer, der legendäre Piratenschatz gehört in das Reich der Fabel, so realistisch wie die Märchen der Gebrüder Grimm. Gut, es gab Piraten, gut, es gibt sie noch heute noch, sie haben geraubt, auch das tun sie heute noch und sie haben ihre Beute irgendwo versteckt. Nun, Ina Knoblauch, Fakt ist, in Costa Rica gab es auch Piraten und sie glauben ernsthaft zu wissen, wo der größte Piratenschatz aller Zeiten versteckt ist?
Ja, aber ich muss sagen, es gibt noch so viele illegale Schatzjäger, dass ich da eigentlich ungern drüber spreche. Ich habe das gemerkt bei vielen und das ist in Costa Rica auch dann gar nicht so gut angekommen. Ich dachte, toll, ich sammle dann auch für ein großes Museum zu dem Thema, weil ich finde, diese Geschichte erzählt die ganze Geschichte von Lateinamerika. Es geht ja nicht um einzelne Räuber, sondern es geht tatsächlich um quasi Gesandte der englischen Krone, die dort auf Beutezug waren gegen die Spanier. Es gab natürlich auch unabhängige Piraten. Und dann gab es in der Unabhängigkeitsbewegung, das ist die ganz spannende Zeit, die Unabhängigkeitsbewegung in Lateinamerika im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und die Spanier versuchten dann noch die letzten riesigen Goldschätze rauszuholen, weil ihnen war klar, Südamerika, also Lateinamerika ist verloren für die Krone, die Unabhängigkeit ist nicht mehr abzuwenden. Und die haben bei Lima dann irgendwie die ganzen Schätze gesammelt in dem Fort dort und wollten sie natürlich nach Spanien verschiffen. Da gab es eine Seeblockade von Lord Cochrane angeführt und dann gab es so einen Deal, dass eben dieses eine Schiff rausgekommen ist von einem anderen Engländer und der hat es dann auf die Schatzinsel gebracht. Vermutlich hat Cochrane da einen Teil von abgezwackt. So. Aber es gab vorher noch zahlreiche Schätze auf der Insel, weil diese Insel war wirklich wie etwas wie die Schatztruhe vom Pazifik. Es gibt Bilder davon, die sehen spannender aus als die Illustrationen in Stevensons Schatzinsel-Roman.
Das ist natürlich ein super spannendes Thema und es ist natürlich klar, dass es viele Leute gibt, die sehr scharf darauf wären, tatsächlich diese Schätze zu bergen und zu rauben. Was wissen Sie denn, was diese professionellen Schatzsucher nicht wissen?
Ich habe in Archive eingesehen, die eben kein anderer gesehen hat und habe natürlich auch vor Ort recherchiert und mir diese Konstellationen auf der Insel angeguckt. Aber es ist ein Nationalpark, es ist ein Schutzgebiet und da soll keiner reinkommen. Also diese Insel muss einfach geschützt werden. Und solange es nicht wirklich eine Universität ist, die mit einer kostarikanischen Universität zusammenarbeitet und diese archäologischen Erforschungen macht, sage ich dazu gar nichts mehr.
Wir können stillschweigen, alle, die wir jetzt gerade zuhören. Also Sie glauben ernsthaft, dass Sie wissen, wo man suchen müsste, um einen riesengroßen Schatz zu finden?
Ja. Also es macht absolut Sinn. Also ich bin da hundertprozentig von überzeugt.
Okay. Aber weil Sie wollen nicht, dass dieser Schatz geborgen wird. Ich meine, das würde ja dann, wem würde es gehören? Dem Land Costa Rica vermutlich, oder? Wie viel ist
der
wert?
Die Costa Ricaner möchten es nicht. Die erlauben keine Schatzexpedition dabei, weil schon zu verrückte Leute das gemacht haben, schon zu viel auf der Insel zerstört. Solange Costa Rica nicht die Möglichkeiten hat oder jemand das Geld der Universität oder eine andere Universität mit denen zusammenarbeitet, dann ist das einfach nur Zerstörung auf der Insel.
Verstehe.
Und das macht keinen Sinn.
Wie viel wäre dieser Schatz wert?
Da gibt es Spekulationen, die bis in die Billionenhöhe gehen.
Was? Billionen?
Ja, also es sind Unmengen von Gold. Dann diese goldene Stadt Madonna, die mannshoch sein soll. Wobei ich glaube, dass das eine, die wird es gar nicht mehr geben. Selbst wenn sie auf der Insel noch ist. Weil ich bin ziemlich sicher, das war damals üblich. Man hat keine komplett goldenen Madonnen geschaffen, sondern das waren Holzskulpturen, die mit Blattgold überzogen waren. Mhm. Und dann ist natürlich in die Überlieferung diese goldene Madonna gekommen. Da bin ich ziemlich sicher, das Holz ist verrottet und dann wird vielleicht irgendwo ein Goldrest noch vorhanden sein, aber nicht das
die komplette Statue. Gut, aber wir reden über etliche Milliarden. Ja. Für etliche Milliarden hat man schon ganz andere Gebiete geplündert und exploriert oder ausgebeutet. Ich meine, so ein 1% Finderlohn würde ja reichen. Oder man könnte sagen, das Land Costa Rica kann damit enorm viel Dschungel wieder aufforsten. Man könnte ja enorm gute Sachen damit machen.
Ja, aber das ist auch meine Idee. Aber sie haben sich nicht dazu entschlossen, das zu machen. Und man braucht da schon wahrscheinlich ziemliche Geräte dafür. Die auf die Insel zu schaffen, ist schon auch schwierig. So eine Expedition kostet unglaublich viel Geld. Die Insel ist ja ganz abgelegen. Die Insel ist ja nicht bewohnt. Und das ist auch gut so.
Sie möchten dieses Wissen lieber mit ins Grab nehmen, als dass die Insel zerstört wird.
Also es ist ja nicht mein exklusives Wissen. Das wissen einige Costa Ricaner auch.
Ina Knobloch.
Von denen ich das gelernt habe.
Die Schatzinsel gibt es wirklich und Ina Knobloch glaubt zu wissen, wo der Schatz liegt. Ina Knobloch ist schon viel rumgekommen auf der Welt, vor allem für ihre vielen Reportagen. Wie steht es eigentlich um ihren persönlichen biologischen Fußabdruck? Also jemand, der so viel fliegt wie Sie und die Natur betrachtet, ich meine, das belastet doch auch das Klima, oder? Die ganzen Flugmeilen. Haben Sie dann schlechtes Gewissen, wenn Sie wieder einen Flug buchen?
Na klar. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, deswegen versuche ich auch möglichst sonst, also ich fahre ja, wenn ich in Deutschland Termine habe, immer mit der Bahn, versuche das Auto zu vermeiden, bin ja auch hierher mit dem Fahrrad gefahren. Natürlich habe ich da immer ein schlechtes Gewissen und ich pflanze ja jetzt auch neue Bäume und ich weiß dafür letztendlich auch keine Lösung, weil wir leben in einer globalisierten Welt und ich finde es total wichtig, dass man sich da ständig auch Gedanken drüber macht, es versucht zu reduzieren und nicht dauernd durch die Welt jettet. Das tue ich auch nicht. Ich reduziere es auch und nur wichtige Geschichten, wo ich das Gefühl habe, ich kreiere auch etwas, was auch einen Mehrwert hat für eine größere Bevölkerung. Und vielleicht ist es richtig, vielleicht ist es nicht richtig. Und ich finde es immer ganz schlimm, die Leute, die meinen, sie wüssten alles letztendlich, die Lösung dafür. Aber die Lösung wird nicht sein, dass die Menschen zu Hause eingeigelt sitzen und sich nicht mehr bewegen. Das wird einfach definitiv nicht passieren.
Bezahlen Sie freiwillig Geld, wenn Sie fliegen, in so einen Fonds ein, wo dann auch wieder für aufgeforstet wird?
Nein, ich pflanze lieber selber die Bäume aus. Also ich spende dann vor Ort, haben wir ja Organisationen auch, die das tun. Und es ist ja tatsächlich so, dass bei so einem Fonds auch immer unheimlich viel Verwaltungsgeld drauf geht, das finde ich halt auch das Ärgerliche daran. Also es ist effizienter, wenn man es dann selbst tut. Also ob das jetzt bei mir Verwandten ist, wo ich meine Bäume aufgeforstet habe, auch in Nachpflanze oder eben auch mit einer kleinen lokalen Organisation vor Ort, Costas Verdes, das heißt in die ganzen, direkt hinter der Küste, wo was abgeholzt ist, eben in, das gehört der Costa Rica, diese Landstreifen und die forsten die eben auf und machen das ganz toll.
Also für jeden Atlantikflug ein Bäumchen.
Ja, mindestens.
Das kommt hin?
Ja, ich kann es nicht. Also wenn der Baum stehen bleibt, sich durchsetzt, dann kommt das hin, aber nicht in einem Jahr. Ne? Also man da muss es nachmachen und definitiv rate ich davon ab, diese Billigvariante, $1 ein Baum. Ein Baum ist viel mehr wert als $1. Er braucht Platz, er braucht 10 Quadratmeter, das muss auch irgendjemand finanzieren. Die Erde, wo er wächst, drauf entweder ein Land, in dem es eben ein Schutzgebiet ist, das erweitert werden soll, oder es ist Privatbesitz. Es kostet einfach Geld und am Anfang braucht ein Baum auch Pflege. Man kann es auch drauf ankommen lassen, aber natürlich kommen Tiere, die da dran knabbern und ein Baum braucht etwas, um sich zu entwickeln. Und wenn man ihn allein lässt, kann sein, dass er dann eben von Schlingpflanzen, von anderen Tieren dann quasi erdrosselt und gefressen wird. Dann kann man einen neuen pflanzen, aber man kann sich auch dran kümmern. Also es ist nicht so einfach. Und wenn man das wirklich getan und gesehen hat und sich immer gekümmert hat, dann weiß man auch, was dahinter steckt, bis ein Baum groß wird.
Was sind Ihre nächsten Projekte? Was haben Sie als nächstes vor?
Ja, also ich bin in einem Buch zum Thema Meeresschutz. Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Da habe ich auch dieses Jahr einen Film drüber gemacht und das Meer fängt hier an, sage ich immer, weil alles, was wir irgendwie praktisch konsumieren, gelangt auch irgendwann ins Meer über die Toilette. Das darf man nicht vergessen. Das ist irgendwie, hat sich einiges gebessert, also in Deutschland gerade, aber Meeresschutz ist, das ist Wahnsinn, was wir mit dem Meer tun, mit dem Plastik, mit allem. Und weil ich jetzt gerade sage, Toilette, wir haben tolle Reinigungssysteme, ne? Es ist aber trotzdem, zum Beispiel Antibiotika, alles, was wir zu uns nehmen, kommt ins Meer an diesen feinen Spurenstoffen. Da gibt es noch keine Reinigungsstufe für. Da arbeiten sie dran, genauso wie das Mikroplastik. Wir stehen unter der Dusche mit dem Shampoo. Wenn wir nicht richtig drauf geschaut haben, ist da jede Menge Mikroplastik drin. Das muss gehört verboten, das braucht kein Mensch. In den 70er Jahren ging es ums Phosphat. Niemand denkt mehr daran, wie die Flüsse ausgesehen haben, wie die Seen ausgesehen haben, schäumend und voller Algen und umkippend. Mit Verboten konnte man es regulieren. Mit erweiterten Reinigungsstufen konnte man die Restphosphate auch noch herausholen.
Auch da sind Sie jetzt sehr engagiert. Das ist Ihr nächstes Buch, das Sie schreiben werden. Und da könnte ich mir vorstellen, dafür, wenn man so ein Buch schreibt, können Sie sich dann zurückziehen nach Costa Rica in Ihr Baumhaus und da schreiben Sie dann, oder?
Ja, ja, da schreibe ich dann ein Buch. Das ist einfach ganz wichtig, dass man sich da wirklich zurückziehen kann. Und das ist einfach inspirierend im Baumhaus. Ich kann mich da besser auf diese Dinge konzentrieren.
Haben Sie WLAN im Baumhaus?
Ja.
Alles ist da. Ina Knobloch, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Wie stellen Sie sich Ihren Ruhestand vor eines fernen Tages? Also Ruhestand passt gar nicht zu Ihnen.
Also,
das passt überhaupt nicht, habe ich das Gefühl. Im Baumhaus für immer? Doch nicht.
Das weiß ich noch nicht. Also es kommt immer drauf an. Also ich denke, idealerweise schon auch 50-50. Also ich möchte schon auch hier präsent sein. Meine Kinder werden ja sicher nicht dahin ziehen. Wenn die sagen würden, wir möchten da hinziehen, dann würde ich sagen, okay, ja, go for it. Und da bin ich dabei. Aber das glaube ich nicht. Also die möchten ja auch ihr Leben aufbauen mit Familie und Beruf und allem. Und da kommt das für mich überhaupt nicht in Frage.
Herzlichen Dank für das spannende Gespräch im HR1 Talk. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Erst wenn der letzte Fluss vergiftet, der letzte Baum gerodet, der letzte Fisch gefangen, dann wird die Menschheit begreifen, dass man Geld nicht essen kann.
Das ist der Spruch zum Sonntagmittag. Herzlichen Dank. Mein Name ist Uwe Berndt. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen wollen, es gibt es als Podcast auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Vielen Dank für das Gespräch. Schönen Sonntag noch.
HR1. Genau meins.